Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Guten Abend, Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend, Annika.
Na, hast du es gemütlich?
Ja, so gemütlich man es oder ich es an einem Feuer auch haben kann.
Ach, da sind wir doch ganz in Tolkiens Sinne.
Ja, aber es ist mir trotzdem zu warm.
Gut, sehe ich ein. Geht's dir denn trotzdem gut?
Ja, kann nicht. Wie heißt das? Wie sagt der Deutsche so schön, gar nicht klagen.
Das ist schon meine beste Voraussetzung. Ja, bist du denn bereit für den zweiten Brief?
Auf jeden Fall. Ich habe die Metadaten schon mal rausgesucht und würde sagen, dann fange ich damit auch gleich mal an.
Bitte.
Um welche Briefnummer geht es eigentlich heute?
Brief Nummer 2.
Vom 27. November 1914. Geschrieben aus Oxford von Tolkien an seine Verlobte Edith Bratt. Im Gegensatz zum ersten Brief ist es hier nur ein Auszug aus seinem Brief. Also wir kennen nicht den gesamten Brief. Wir wissen auch nicht, wie viel noch davor oder danach kommt. Und ja, ist ja ein sehr kurzer Brief, sollte also sehr schnell gehen, aber jetzt erstmal für dich die kurze Einordnung, bitte.
Ach ja, du wirst das im Lauf dieses Podcasts noch schmerzlich feststellen dürfen, dass hier nichts, aber auch gar nichts kurz vonstatten gehen wird.
Doch die Einführung bitte kurz.
Okay, eine kurze Einordnung. Ja, wir befinden uns fast genau einen Monat nach dem letzten Brief. Also der erste war ja vom Oktober 1914, jetzt sind wir Ende November. Ja, Tolkien ist nach wie vor 22 Jahre alt, studiert an der Universität, ist in seinem letzten Uni-Jahr, hat Drill, also ist in diesem Offizierstraining-Corps. Und ja, ich denke mal, das reicht schon mal so für die kurze Einordnung.
Wunderbar, dann gibt's von mir jetzt noch die Zusammenfassung, bevor wir dann über diesen kurzen Auszug reden. Mhm. In diesem Brief berichtet Tolkien von seinem Tag beim Militärdienst und in der Vorlesung. Gegen Ende spricht er über den Besuch eines Essay-Clubs mit Vortrag und Diskussion, die zugleich eine literarische Sitzung war. Er las Earendil vor, der im Anschluss besprochen wurde.
So, und da bist du jetzt der Ansicht, dass mit diesen krassen Infos, die wir hier haben, eine kurze Folge machen.
Wir werden es sehen.
Gut, fangen wir vielleicht mit den erwähnten Personen an.
Jawohl.
Das wollten wir uns ja angewöhnen nach dem Nachtrag zur ersten Folge. Also die einzige erwähnte Person, die es tatsächlich in echt gegeben hat, ist Earp, ein Mann namens Earp. Das ist Thomas Wade Earp, der schon im ersten Brief erwähnt wurde. Das ist ein Kommilitone von Tolkien und zu diesem Zeitpunkt Schriftführer in dem erwähnten Essay Club.
Wunderbar. Dann schönen Abend.
Ja, warte mal. Es wird ja noch eine Person erwähnt, die eher fiktiver Natur ist, nämlich ein gewisser Earendil.
Ich weiß damit nicht, ist aber nicht Kai gemeint, oder?
Damit ist nicht Kai gemeint. Ich glaube, den gab es damals noch nicht. Ich glaube, der ist dann noch in Adams Wurstkessel geschwommen. Aber ich überlege gerade, sollen wir erst zum Essay Club darauf eingehen oder erst auf Earendil? Was ist dir lieber?
Mir ist es egal. Lass uns erstmal den Essay Club erstmal so dieses... Ja.
Der Essay Club ist der Essay Club vom Exeter College oder der Exeter College Essay Club. Wenn du es abkürzen würdest, wäre es ECEC oder ECEC. Ja, ganz wichtige Informationen. Tolkien ist Mitglied im Essay Club ab dem 3. November 1912. Und der Essay Club hat als, ich sag mal, Vorstand einen Präsidenten, einen Schriftführer und einen Kritiker. Und dann halt Mitglieder, die teilnehmen. Und ja, ich kann hier ganz ohne schlechtes moralisches Gewissen nur die männliche Form nutzen. Denn weibliche Mitglieder oder Studentinnen überhaupt gab es am Exeter College erst ab 1978. Erst da wurden Frauen zum Studium am Exeter College in Oxford zugelassen.
Das heißt, Tolkien hat das ja auch gar nicht mehr zu Lebzeiten mitbekommen.
Yep.
Ja, was will ich ja auch nicht wissen, dass es ja nicht klassisch die Universität in Oxford gibt, sondern dass es ja eigentlich ein Konglomerat aus vielen einzelnen Unis ist, die sich halt unter einem Label, unter einer Dachmarke ja nicht nur genau. Nach außen vermarkten, sondern damit ja natürlich auch Synergien nutzen.
Genau. Also eben, wie du gesagt hast, Dachmarke, das ist dann die University of Oxford. Und dann hast du aber halt die verschiedenen Colleges, die auch zum Teil halt auf verschiedene Bereiche dann sich spezialisieren und eben auch eigene Campi. Was ist der Plural von Campus?
Jeder hat seinen eigenen Campus.
Danke. Puh, gerade noch gerettet. Genau, dann gibt's, das ist, glaube ich, auch noch ganz kurz so zur Einordnung zu diesem Essay Club Meeting wichtig. In Oxford gibt's ja drei, also das Studium gliedert sich in drei Trimester. Und es gibt das Michaelmas-Trimester, das geht von Oktober bis Dezember. Dann gibt's das Hillary-Trimester, das geht von Januar bis März. Und das Trinity-Term oder Trinity-Trimester von April bis Juni. Und wir sind jetzt im November, das heißt, wir befinden uns im Michaelmas-Term 1914. Da gibt es drei Sitzungen vom Essay Club. Und zu diesem Zeitpunkt war Tolkien, hatte die Rolle des Kritikers inne. Also diese drei Rollen, die ich vorhin erwähnt hatte. Aufs ganze Jahr 1914 gesehen, das fand ich auch noch ganz spannend, hat Tolkien alle drei dieser Rollen durchgedingst.
Durchgespielt,
angefangen im ich sag mal, Frühjahrstrimester, im Hillary-Term war er Schriftführer, dann im Trinity-Term war er Präsident und jetzt im Michaelmas-Term ist er eben Kritiker.
Aber gut, was haben die da jetzt in diesem Club gemacht?
Also es ist so, dass vor der letzten, also in diesem Essay-Club werden dem Namen entsprechend Essays vorgetragen und eben auch besprochen, analysiert, kritisiert, bewertet, kann man fast sagen. Und es war halt so, dass vor der letzten Sitzung eines Trimesters mussten immer eigene Werke, in diesem Fall könnte man sie als Kompositionen nennen oder Compositions, mussten halt an den Kritiker unter einem Pseudonym eingereicht werden. Und der Kritiker hat diese dann vorgetragen in dieser letzten Sitzung im Trimester. Und das ist die Sitzung, in der wir hier in diesem Brief sind. Deswegen erwähnt er da eben nicht nur das Essay Club Meeting, sondern auch ein Composition Meeting. Und das ist das. Da werden eben Sachen vorgetragen. Und die besten, also eine Auswahl der besten Beiträge, die hat der Essay Club dann in einem Buch veröffentlicht. Also das war schon eine große Sache. Und da trägt Tolkien eben Earendil vor. Und wie er schreibt, wird es gut aufgenommen. Es ist halt jetzt nicht mehr klar, ob zu dem Zeitpunkt, ob er das als Pseudonym, also anonym gemacht hat oder ob halt klar war, dass das von ihm ist. Dadurch, dass er der Kritiker war, der das alles vorgetragen hat an diesem Abend, ist es letztendlich auch egal.
Hat er einfach sein eigenes Werk untergeschoben?
Ja, wahrscheinlich. Warum auch nicht, ne? Vielleicht hast du halt auch deshalb die Rolle des Kritikers gerne übernommen, kann ja sein.
Du hattest es gerade erwähnt. Es geht hier hauptsächlich um einen Namen und Earendil. Das hat mich sehr überrascht, wie weit Tolkien seiner Zeit voraus war. Denn die Entdeckung von Earendil erfolgte aufgrund der Gravitationslinseneffekts des vorgelagerten Galaxiehaufens WHL 0137-08 erst am 30. März 2022 durch das Hubble-Weltraumteleskop. Ich hätte es geschafft, wenn du nicht angefangen hättest zu lachen.
Und ich habe mich echt zusammengerissen. Ich habe mir echt auf die Zunge gebissen. Es tut mir leid. Aber es ist eine sehr coole Info, die du da rausgefunden hast.
Ja, das von Earendil entdeckte Licht wurde 900 Millionen Jahre nach dem Urknall ermittelt. Die gemessene Rotverschiebung des Sternes beträgt 6,2 plus minus 0,1, was bedeutet, dass das Licht von Earendil der Erde 12,9 Milliarden Jahre später erreicht hat. Der Stern ist mindestens 50 mal massereicher als unsere Sonne. Und jetzt kommt nämlich der coolste Punkt davon. Die NASA-Astronomin Michelle Taylor bestätigt, dass der Bezug zu Tolkien beabsichtigt war.
Oh, das Licht von Earendil, unserem hellsten Stern. Oh, ist das schön.
Ja.
Gut, magst du dann noch den Tolkien-Bezug, den diese Dame erwähnt, vielleicht erläutern?
Ja, also Tolkien bedient sich da ja mal wieder an der Edda. Nicht die Lieder-Edda, sondern die alte Edda. Und auch da war es sehr schwierig, weil es kommt zwar Earendil vor, allerdings nur absolut am Rand. Und ich habe mir mal was rausgesucht diesbezüglich. Orwendil, altenglisch eher Rendil, ist in der nordischen Mythologie ein Held, der nur am Rande in der Edda erwähnt wird. Gemäß der Geschichte hat ihn der Gott Thor aus den eisigen Flüssen der Elvaga gerettet und in einem Korb auf dem Rücken getragen. Dabei hat aber ein Zeh von Eärendil aus dem Korb geschaut und ist deswegen abgefroren. Thor hat diesen dann abgebrochen und in den Himmel geworfen, wo sie seither als der Stern Auarwandels Ta leuchtet.
Okay, das finde ich richtig cool, weil ich hatte nicht mehr wirklich auf dem Schirm, dass das auch aus der Edda entlehnt ist. Ich hatte natürlich das angelsächsische Gedicht von Kynewulf auf dem Schirm.
Ja.
Das findet Tolkien oder stolpert darüber. Und es ist wirklich, wie sagt man, crucial auf Deutsch. Also das ist so essentiell, so wichtig für die Entstehung von Mittelerde und seiner kompletten Mythologie. Wir hatten es ja im letzten Brief schon, dass Tolkien ja seinen Studiengang wechselt von den Classics, die er studiert hat, zu der englischen Literatur- und Sprachwissenschaft. Das war 1913, also ein Jahr vor jetzt. Und da stolpert er eben in Kynewulfs angelsächsischem Gedicht Christ über eine Zeile, eine angelsächsische, die ich vortragen kann, dank Sophie, wenn ich jetzt nur im richtigen Buch schaue. Und zwar in der Biography taucht das auf von Carpenter. Und da sind eben zwei Zeilen, die Tolkien total erschüttern im Positivsten. Und die lauten wie folgt. Eala Earendil Engla beochtast, Offermidangeart mon nun sendet. Und die deutsche Übersetzung darfst du vortragen.
Du hast aber Zitat vergessen und Zitat Ende.
Mist. Ich glaube aber, man hört es raus, oder? Dass das ein Zitat ist.
Das war wahrscheinlich jetzt die erste Kapitelmarke.
Genau, das ist das erste Lesezeichen. Ich kann es kurz noch auf Englisch, die englische Übersetzung des Altenglischen, so rum, wäre Hail Earendil, brightest of angels, above the middle earth, sent unto men. Zitat Ende.
Witzig, bei mir steht das was anderes auf Englisch.
Echt?
Ah, nee, bei mir steht das Alt-Alt-Englische drin.
Ah, okay.
Und im deutschen Zitat, Heil Earendil, strahlendster der Engel, über der mittleren Erde den Menschen gesandt.
Das ist
Zitat
halt,
Ende.
Genau. Und das ist eben, könnte man sagen, der Urbeginn von Tolkiens geschriebener Mythologie, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich glaube schon, dass viele Inspirationen und Ideen und Sachen so in seinem Kopf herumschwirrten, eine Sprachentwicklung und hat er schon als Kind Sprachen erfunden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war dieses Midangeard, diese Mittelerde, das war glaube schon etwas, was ihn total getriggert hat, könnte man sagen.
Wolltest du das zweite Zitat jetzt auch noch oder später einbauen?
Gleich, ich wollte nämlich noch eine, wo das Ganze jetzt sich einordnet, weil er spricht ja von einem Gedicht oder schreibt von einem Gedicht, das er vorgetragen hat. Vermutlich in den Sommerferien 1914, also in dem Jahr, in dem wir uns befinden, da macht Tolkien Urlaub in Nottinghamshire bei seiner Tante Jane Neave zusammen mit seinem Bruder Hilary. Und die Tante Jane, die hat eine Farm und da gefällt es den Jungs ganz gut. Und dort beginnt er das Gedicht oder schreibt das Gedicht The Voyage of Earendil, also die Fahrt oder Reise von Earendil, The Evening Star, der Abendstern. Das wird auch in der Biography beschrieben, im Buch der verschollenen Geschichten Teil 2 oder Band 2. Dort ist das vollständig abgedruckt, diese ganz frühe Version. In der Biography ist die erste Strophe, auf die wir gleich noch kommen. Und laut Christopher Tolkien, der ja das Buch der verlorenen Geschichten herausgegeben hat, ist das das erste und früheste Werk der Mythologie Tolkiens. Also er betitelt dieses Gedicht, diese Frühversion dieses Gedichts eben als die früheste,
Fassung.
Früheste Fassung oder auch der Start, vielleicht kann man sagen, das früheste erste Werk dieser komplexen Mythologie, was halt aufgeschrieben wurde. Das heißt, wir haben da halt in diesem Jahr 1914 wirklich den Startschuss zur Mittelerde, auch wenn Tolkien das selber noch gar nicht wusste, was daraus werden wird. Und das finde ich halt sehr schön. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich finde, dass dieser Brief so essentiell und so wichtig ist und warum ich sowohl Christopher als auch Carpenter sehr, sehr dankbar bin, dass sie ihn abgedruckt haben. Vermutlich vielleicht sogar ausschließlich wegen diesem kurzen Erendil-Dingens. Ich bin mir auch nicht sicher, man möge mich korrigieren, aber ich glaube...
Ist das die Frage, ob du dich eigentlich schon in der historischen Einordnung gelandet bist?
Nö, weil es gibt eigentlich keinen. Das ist ja die gleiche wie letzten Brief. Aber ganz kurz noch den Gedanken. Ich glaube, dass das Gedicht ist, was Tolkien, also wovon es die meisten Versionen gibt. Eine davon haben wir ja im August sehen dürfen. Und da waren es ja auch verschiedene in der Ausstellung The Art of the Manuscript. Und ich glaube, das hat er so oft bearbeitet wie wahrscheinlich sonst kein anderes Gedicht. Das ist aber eine Aussage ohne Gewähr, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, und wenn man jetzt nochmal so auf diesen Ursprung, auf den Tolkien sich bezogen hat, zurückguckt, dann taucht diese Figur ja auch im Mittelerde auf. Da ist es allerdings kein C, der rausgeguckt hat, sondern nicht so weit im Silmarillion und auch gar nicht bin. Weiß ich aber trotzdem, dass er halt einer der Silmaril nimmt und ja auch für die Geschichte Mittelerde oder für einige der teilnehmenden Personen von großer Bedeutung ist. Ja. Wollen wir da auch drauf eingehen oder?
Ja, ich glaube schon, wenn wir schon erwähnte Personen beschreiben oder versuchen, die einzuordnen, wäre es vielleicht bei Figuren aus Tolkiens Werk auch ganz sinnvoll. Und ich weiß jetzt nicht, ob man Frodo dann wird so genau erklären müssen, aber vielleicht Erendil, der Seefahrer, ist ja schon, wie du sagst, eine essentielle Figur.
Und um den nächsten Podcast zu droppen, nämlich Einschlafen in Tolkiens Welt, will ich mein ganz guter Manier meinen Auszug aus der Adapedia bezüglich Erendil vorlesen, an der einen oder anderen Stelle leicht gekürzt und zusammengefasst, aber damit wir ihn nochmal so gucken können, weil auch die Geschichte finde ich sehr faszinierend.
Solange du es nicht in Einschlafen in Tolkiens Welt Manier machst, bin ich damit auch d'accord, weil sonst kann es sein, dass ich hier gleich zum Schnarchen anfange.
Ich dachte, Frauen schnorcheln nur.
Ach so, ja, sorry. Hab ich jetzt was gespoilert.
Erendil war der Sohn von Tur und Idril und der Ehemann von Elwing. Mit 7 Jahren entkam Erendil mit seinen Eltern dem Fall Gondolins. Er wuchs an der Mündung des Sirion auf. In ihm vereinigen sich die Geblüte der Elder und der Menschen. Also ein Halbelb sozusagen.
Erkennen wir ja noch einen.
Ja. Und der ist ja auch der Sohn. Er ist der Stammvater der Könige von Númenor. Für alle, die die Serie geguckt haben, sollte das spätestens jetzt ein Begriff sein. Und seine Söhne sind Elrond und Elros. Spätestens Elrond sollte aber wirklich jedem ein Begriff sein. Und er war der einzige Mensch, der Valinor betreten durfte und nicht deshalb getötet wurde, sondern er bat ja die Valar unter Unterstützung der Menschen und der Elben im Mittelerde gegen Morgoth. Und durch seine Fähigkeit oder durch seine Eigenschaft, dass er ja sowohl halb Mensch als auch halb Elb war, war halt als Fürsprecher für beide. Und er konnte sie tatsächlich davon überzeugen, dass die Valar eingreifen. Und das Schöne ist halt, oder Schöne, Traurige, wie auch immer, dass er halt nachher mit dem Schiff und dem Silmaril an der Stirn, so rum, als Stern am Firmament auftauchte. Und war bis jetzt, Erendil war ein Halbelb und Elwing trat für ihn in die Entscheidung, ob er fortan zu den Elben oder zu den Menschen gehören sollte. Sie entschieden sich für die Unsterblichkeit, was bedeutete, dass Erendil nicht mehr nach Mittelerde zu den Sterblichen zurückkehren konnte, nach der ganzen Geschichte. Er war übrigens auch, das fand ich auch total fasziniert, er war ja im Krieg des Zorns, bei dem Beleriand in die Fluten des Meeres versank, beteiligt und er erschlug den schwarzen, oh Gott, wie heißt er? Anchalogon, das ist ja ein C. Den schwarzen, also den größten aller Drachen.
Anchalogon hätte ich jetzt wahrscheinlich ausgesprochen, oder?
Kann sein. Maria wüsste das mit Sicherheit jetzt.
Ja, ansonsten im Zweifelsfall hat ja jeder so seine eigene Aussprache von Dingen.
Ja, und auf jeden Fall mit seinem Schiff Winglot und dem Silmaril einer Stirn erhob man ihn, den einzigen Sterblichen, der jemals ungestraft Valinor betrat, als Stern an den Himmel, wo er abends und morgens erscheint, weshalb man annimmt, dass er in unserer aktuellen Bedeutung als der Planet Venus charakterisiert werden kann. Earendil taucht mit seinem Schiff in der letzten Schlacht der Valar gegen Morgoth am Himmel als gleißender heller Stern auf und bekämpft so mit Hilfe der Adler die Drachen Morgoth.
Oh. Es ist schon echt eine schöne Geschichte. Also natürlich auch sehr tragisch oder traurig auch irgendwo, ne? Aber sie sind ja zumindest beisammen, Earendil und Elwing, seine Frau. Das finde ich halt auch immer sehr schön, dieses Bild. Und das war auch etwas, was ich in der Amazon-Serie tatsächlich ganz schön fand, wie Elrond von seinen Eltern halt erzählt oder von seinem Vater vielmehr, seinem Freund Durin, und versucht, den so ein bisschen zu trösten, der sich im Streit mit seinem Vater befindet. Und halt so sagt, ne, was würde ich dafür geben, mich mit meinem Vater streiten zu können, weil es würde bedeuten, dass er halt da wäre und ich mit ihm mich austauschen könnte.
Aber jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage an dich, weil du hast ja gesagt, das sei ja wohl sehr elementar für Tolkien. Mhm. Und mir fehlt noch so ein bisschen der Finger, worauf ich zeigen kann, warum. Also ich meine, dass diese Geschichte mit dem Silmaril und Co., aber das hätte man als Autor ja auch alles anders schreiben können. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so wie die Handlungsstränge vom Herrn der Ringe, wo der Ring vernichtet werden muss. Also ob da jetzt jemand mit einem Silmaril auf der Stern ist, das behaupte ich jetzt mal ganz böse, ließe sich auch alles noch anders verargumentieren und beschreiben. Aber vor allem taucht er ja dann auch im späteren Hobbit und im Herrn der Ringe ja nicht mehr auf, wenn Elrond nicht mal über seinen Vater redet, was ich gerade beim Herrn der Ringe gar nicht weiß. Im Hobbit taucht er ja nicht in der Form auf.
Also im Herrn der Ringe taucht er halt auf in Galadriels Fiole, weil sie schenkt ja Frodo diese Fiole mit dem Licht unseres geliebten Sterns Earendil. Und dieses Licht von Earendil, was ja dann auch das Licht von dem Silmaril ja irgendwo mit sich trägt, ist ja dann Sams Waffe gegen Shelob, gegen Kankra.
Trotzdem ist das ja jetzt wirklich sehr wenig. Es wäre für mich einfach interessant, warum du der Ansicht bist.
Ja, das ist ein kleines Missverständnis. Also ich bin schon der Ansicht, dass Earendil eine coole Figur ist und wichtig und so. Aber ich finde ihn nicht essentiell für Tolkiens Werk. Ich finde diese Zeilen aus Cynewulfs Gedicht essentiell für Tolkiens Werk, weil er darüber halt eben stolpert bei seinen Studien und eben dieser Name Earendil ihn so total so irgendwie, ja, erleuchtet im wahrsten Sinne. Und eben dieser Name Mittelerde, das löst was bei ihm aus. Und er hat ja eh schon diesen Hang, diese Liebe, dieses Interesse für alte Geschichten, für alte Sagen, bedauert es, dass es von seinem Heimatland nicht so was Vergleichbares gibt, wie eben die Edda für Skandinavien, und geht dem irgendwie auf die Spur. Was bedeutet das für mich selber? Und so entsteht eben das alles, was dazu geführt hat, warum wir jetzt hier sitzen und über diesen Brief sprechen.
Wir sprechen nur darüber, weil Carpenter der Ansicht war, es hier reinzutun.
Naja, nicht so ganz. Na, wer weiß, ob es das alles, die ganzen Societies gäbe und so, ob Tolkien jemals so berühmt geworden wäre, wenn er nicht das gefunden hätte. Ob er überhaupt Schriftsteller geworden wäre. Also es ist ein Haufen hätte und was wäre wenn. Aber ich finde, das ist schon so ein Moment, wo er dann eben sich auch hinsetzt und diese Zeilen schreibt, die wir gleich noch lesen werden. Dieses Gedicht beginnt, das dann auch so oft umformuliert wird. Daraus entsteht dann die Geschichte von Earendil, dem Seefahrer. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit in einer Höhle unter der Erde, da lebte ein Hobbit. Oh, was habe ich denn da jetzt geschrieben? Moment mal, was ist denn bitte ein Hobbit? Und dann entsteht daraus eine Geschichte. Und so ein bisschen ist es halt mit diesen Zeilen, woraus dieses Gedicht entsteht, weil ihn das halt einfach irgendwie fasziniert, diese Worte, diese Namen. Und aus diesem Gedicht entsteht dann halt so viel mehr. Also so könnte man es vielleicht runterbrechen. Oder so ist es zumindest in meinem Gehirn.
Gut, aber du wolltest noch was vorlesen, weil dann würde ich Earendil nämlich jetzt zum Schluss bringen.
Ja.
Aber du musst es ja erst einleiten, was wir da jetzt noch vorlesen.
Genau, also ich habe ja dieses Gedicht, The Voyage of Earendil, The Evening Star. Ich glaube, im Deutschen ist es dann die Reise oder die Fahrt von Earendil, dem Abendstern. Und da ist eben von dem Urtext, also den er dabei auf dieser Phönixfarm von seiner Tante Jane schreibt, von diesem Urtext ist die erste Strophe in Carpenters Biography abgedruckt.
Ganz kurz, im Deutschen heißt das Die Fahrt Earendils des Abendsterns.
Ah, danke, dann weiß ich das jetzt auch.
Zumindest
mal.
Hat das Carpenter, also der, wer Carpenter besetzt, hat so übersetzt.
Genau, und da geht er halt auch nochmal darauf ein, ne, also das könnt ihr dann alles in der Biography nachlesen, auch diese Zeilen aus Kinewolf's Christ.
Machst du jetzt auch wieder das schöne Altenglische?
Das hatte ich ja schon, das ist genau die Zeile wie vorhin, die da oben drüber steht. Aber das Gedicht an sich ist ja zum Glück in Neuenglisch oder Englisch.
Leider. Ich finde, Altenglisch klingt viel schöner.
Ja, finde ich auch, vor allem wenn es jemand liest, der es tatsächlich kann und es nicht immer nur so stöckchenweise versucht wie ich. Gut, also die erste Strophe geht im Englischen folgendermaßen, Zitat. Earendil sprang up from the ocean's cup in the gloom of the mid-world's rim. From the door of night as a ray of light leapt over the twilight brim. And launching his bark like a silver spark from the golden fading sand, down the sunlit breath of day's fiery death, he sped from west to land. Zitat Ende.
Oh, ich habe solche Sehnsucht.
Ich wusste es. Aber ich, als großer, großer Ärztefan kann ich das ja noch nicht mal blöd finden. Aber ja, Westerland. Naja, Mai.
Nee, es ist Januar.
Stimmt.
Also im Deutschen steht dann, ja. Zitat, Earendil sprang empor aus der Schale des Ozeans, in der Finsternis am Ende der Mittelwelt. Aus dem Tor der Nacht, wie ein Lichtstrahl, setzte er über den Rand des Zwielichts. Und mit der Barke abstoßend, wie ein Silberfunke aus dem goldenen blassen Sand. Dem sonnenhellen Atemzug nach, mit dem der Tag stirbt, eilt er fort von Westerland. Zitat Ende.
Und ich finde, da sieht man mal wieder, wie schwierig es ist, Gedichte zu übersetzen. Weil ich finde, dass im Englischen dieses Gedicht so einen ganz eigenen, unaufhaltsamen Rhythmus hat und das sehr getaktet ist. Und ich fand es sehr witzig, als ich das jetzt, es kommt ein Schwank aus meiner Jugend, ich fand es sehr witzig, als ich das jetzt für die Recherche nochmal gelesen habe und hier meine Biography aufgeschlagen habe, mit der ich damals gearbeitet habe für meine Bachelorarbeit damals noch. Und dann habe ich mich gewundert, was sind denn hier diese, weiß nicht, ob du es erkennen kannst, diese Pfeile, die so auf und ab gehen. Und dann habe ich umgeblättert und dann steht da sogar noch 2009 drunter. Und als ich es dann wieder gelesen habe und diesen Rhythmus, diese Klangmelodie vielleicht mir wieder in den Sinn oder beim Lesen einfach aufgefallen ist, kam mir eine Melodie in den Sinn und mir ist wieder eingefallen, dass ich 2009, als ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich eine kleine war ich Teil einer mini kleinen Garagenband. Ich habe diese erste Strophe vertont. Also ich habe mir dazu eine Melodie ausgedacht, beziehungsweise die habe ich mir gar nicht ausgedacht, die kam einfach. Und das Krasse ist, das sind nämlich auch die Pfeile rauf und runter. Das Krasse ist, ich kann die noch. Wenn du möchtest und es für zurechnungsfähig hältst, für die Leute da draußen, dann trage ich das hier vor an dieser Stelle.
Feel free.
Also das wird jetzt das, wie sagt man, Urkonzert, die Uraufführung, die es niemals in die Band geschafft hat. Die Band, die es nie auf irgendeine Bühne geschafft hat, aber Grüße gehen raus. Ich fand es nur krass, wie präsent Melodien bleiben, auch wenn man sie nur ganz kurz, bin mal gespannt auf Eriks Feedback, dem geht's bestimmt genauso. Also, was ich mir damals gedacht habe, klingt in etwa so. Earendil sprang up from the ocean's cup in the gloom of the mid-world's rim. From the door of night as a ray of light leapt over the twilight brim. And launching his bark like a silver spark from the golden fading sand. Down the sunlit breath of day's fiery death he sped from Westerland. Und da hörst du wirklich diesen, da, also da gehört eine Pauke dazu, ne? Oder irgendeine Art von Trommel, die diesen Takt vorgibt. Und das war dann irgendwie, hatten wir das auch tatsächlich einmal, glaube ich, auch in der Garage mal so ausprobiert und weiter ging es halt nicht. Und dann waren wir mit anderen Sachen beschäftigt und dann war das auch irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ja, aber ich fand es halt witzig, weil dieser Schlag, den hörst du auch beim Lesen, finde ich. Diese Trommel, ne, diesen Takt, diesen Rhythmus, diese Klangmelodie eben. Und ich fand's halt cool, dass das so sofort wieder da war. Ich musste da nicht drüber nachdenken, wie diese Melodie ging. Ich habe die, glaube ich, auch irgendwo notenmäßig dann mir hergeleitet über die Querflöte und mir das aufgeschrieben. Also ich hätte das noch, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es finden würde, aber ja, melodischer Tolkien.
Ja, kommen wir mal zurück zum Brief. Wir sind erst noch mit Earendil ziemlich abgeschwofen.
Ja, aber ich meine, das war ja auch so mit das...
Ja, mir ist einfach in diesem Brief nur etwas aufgefallen, wie akkurat, also wenn ich einen Brief schreiben würde oder eine Mail, dann würde ich dir sagen, er hat ja hier im Prinzip, Zitat, am Vormittag so etwa 4 Stunden gearbeitet, von 9.20 Uhr bis 1. Wenn ich dir schreiben würde, das würde ich sagen, yo, also ne, knapp 4 Stunden irgendwie zwischen 9 und 1. Das ist ja eigentlich für alle komplett egal, ob das jetzt von 9.15 Uhr bis 12 Uhr
hast du recht.
55 gearbeitet war. Und das fand ich einfach noch mal so faszinierend an diesem Brief, dass er nicht irgendwie schreibt, ich habe so irgendwie gearbeitet von 9 bis 1.
Ich habe das gar nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, vielleicht ist so bis 9 Frühstückszeit. Und bis er dann halt aus der großen Halle wieder irgendwie in seinem Studierzimmer oder in der Bibliothek oder wo auch immer er halt gearbeitet hat, angekommen ist, dürfte es halt 9.20 Uhr. So irgendwie könnte ich mir das noch erklären.
Ja, aber trotzdem, wenn ich sage, ich nehme ein Frühstück bis um 9, dann fange ich um 9 mit Arbeiten an. Dann weiß eigentlich jeder, gut, ich brauche vielleicht noch 10 Minuten, um rüber zu gehen, aber das wäre ja trotzdem Arbeitszeit. Genau. Also, das fand ich halt einfach noch so witzig.
Ich fand's eh krass, also dieser Tagesablauf, ne? 4 Stunden am Vormittag gearbeitet, dann den kompletten Nachmittag, danke, im Drill verbracht, dann von 5 bis 6 eine Lesung besucht oder eine, wie heißt es auf Deutsch? Hier ist es Lecture.
Eine Vorlesung.
Eine Vorlesung, danke. Und nach dem Abendessen, das er mit einem Mann namens Erb, den wir jetzt aufgeklärt haben, war er dann eben noch bei dem Meeting vom Essay Club. Und das finde ich halt irgendwie witzig, dass er halt auch so einen durchgetakteten Tagesablauf hat und wir halt da so viel erfahren und irgendwie aber auch so wenig. Also gut, über den Essay Club lässt sich recht viel recherchieren, aber welche Vorlesung das war, lässt sich nicht mal über die Chronology von Skull Hammond rausfinden. Das ist halt einfach verloren, dieses Wissen.
Ja.
Interessant finde ich da noch, dass er da eben zu dem Meeting of the Essay Club, da schreibt er, Zitat, an informal kind of last gasp, Fragezeichen in eckigen Klammern.
Und Zitat Ende.
Zitat Ende. Und auf Deutsch?
Zitat, muss ich zu einer Versammlung des Essay Clubs inoffiziell so eine Art letztes Röcheln. Zitat Ende. Ich glaube noch 10 Vollwörter und wir haben über die Folge den kompletten Brief vorgelesen.
Okay, das dürfen wir dann nicht, dann lassen wir das an der Stelle. Aber das fand ich halt interessant, weil im Deutschen klingt das natürlich schon echt lustig, dieses Röcheln, also ich finde es zumindest lustig, dieses Art letztes Röcheln.
Das letzte Aufbäumen hätte ich jetzt wahrscheinlich eher.
Tatsächlich ist es aber halt gar nicht so lustig. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei der historischen Einordnung.
Springen wir doch direkt mal zur historischen Einordnung. Okay. Weil zum Brief gibt es, glaube ich, jetzt eh nicht mehr so viel zu sagen. Dann lassen Sie ihn einfach mal in den historischen Kontext setzen, ohne die 12 Minuten 32 von dem ersten Brief 1:1 zu wiederholen.
Mhm, ich versuch's. Also ganz kurz, 1914, November, wir befinden uns mittendrin im Ersten Weltkrieg. Die Kriegserklärung erfolgte am 28. Juli, also so der offizielle Start in Gänsefüßchen. Und da sind wir also mittendrin. In England war es ja so, dass es halt eine Berufsarmee gab, aber keinen Wehrdienst. Das heißt, dieses Land war zu der Zeit darauf angewiesen, dass sich ganz viele junge Männer freiwillig melden oder auch ältere Männer, so wie sie halt noch als fit eingestuft werden konnten. Und das ist halt passiert. Also diese Rekrutierung von Freiwilligen war im November schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Im August kam da so der Aufruf und bis Jahresende, also bis Dezember 1914, hatten sich da schon 1 Million Männer gemeldet. Das muss man sich mal irgendwie vorstellen, das ist schon krass. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Uni-Alltag. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war auch am Exeter College waren schon sehr, sehr viele Kommilitonen im Kriegsdienst. Und das betrifft natürlich auch den Essay Club. Und ich vermute, dass er diesen Last Gasp oder dieses letzte Röcheln so ein bisschen darauf bezieht. Er setzt ja dann auch noch so ein Fragezeichen in Klammern dahinter.
Ist das im Englischen auch? Ich dachte, das war mehr so ein ich weiß nicht, wie es anders so vielleicht mit letztes Röcheln übersetzen,
ja,
Fragezeichen.
Nee, das ist im Englischen auch eckige Klammer auf, Fragezeichen, eckige Klammer zu. Zitat Ende müsste ich jetzt wahrscheinlich noch sagen, aber das ist da auch drin. Und ich vermute, dass das so ein Hinweis von Tolkien ist. Vielleicht letztes Aufbäumen. Na, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht.
Ob wir uns doch mal wiedersehen.
Und in welchen Abständen, ob das halt so regelmäßig getaktet, in dem Trimester sind es 2 Treffen und in den beiden Trimestern sind es 3 Treffen. Das war ja sehr strikt festgelegt, wie oft sich dieser Essay Club trifft und was er dann wie wo macht, ne, mit diesen Composition Meetings zum Beispiel. Das war ja schon alles sehr strukturiert und da ist er sich halt in dem Moment auch nicht sicher, wie es da weitergeht. Also da spricht sehr viel aus diesen paar Zeilen, die wir haben, die ja, wie du schon gesagt hast, ja auch nur ein Auszug von dem vollständigen Brief ist oder sind, den wir nicht haben. Und insofern, finde ich, lässt sich da schon sehr, sehr viel rauslesen, auch über den historischen Kontext. In den historischen Kontext müsste man jetzt auch diese Entstehung von dem Gedicht, die Fahrt von Eärendil, müsste man jetzt eigentlich da rausschneiden und hier rein. Vielleicht haben wir da jetzt ein bisschen unstrukturiert oder ich. Erzählt. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant und es ist vielen Leuten klar geworden, wie viel Information in diesen wenigen Zeilen drin stecken und wie viel
jetzt
man.
Jetzt bist du schon beim Fazit, beim Brief. Mensch, du kannst doch nicht einfach so jegliche Norm sprengen. Was hätte Tolkien gesagt?
Tolkien hat jegliche Norm gesprungen. Sprinkleranlage. Okay, Fazit. Was hältst du denn von diesem Brief?
Möchte ich vielleicht noch etwas zur historischen Einordnung
bitte
sagen?
Bitte, um Gottes Willen.
Oder ist das der Historikerin vorbelastet?
Nein, um Gottes Willen, bitte.
Gut, kommen wir zum Fazit.
Alter! Da freut man sich, weißt du?
Ich finde es halt einfach faszinierend, diesen Brief so einen Monat später. Also wir fangen ja eh irgendwie mitten in seinem Leben an. Mhm. Einen Monat später, es ist. Ich finde, und damit komme ich jetzt wirklich zum Fazit, ich finde diesen Brief sehr abgeklärt, sehr, sehr nüchtern, sehr unpersönlich. Es ist eigentlich nur für mich eine Auflistung von Fakten, die man noch nicht mal im Tagebuch. Weißt du, es wird ja so was, ich meine, klar, es ist nur ein Auszug, aber es fehlt irgendwie so dieses Liebestagebuch. Heute ging es mir echt dreckig. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich die Jungs das nächste Mal wiedersehe und ob überhaupt. Immerhin konnten wir heute über Eärendil sprechen, ja, was mir ein großes Anliegen war. Also das fehlt ja alles in diesem Ausschnitt. Und ich weiß gar nicht mal, mit wem wir uns darüber unterhalten haben, als es darum ging, Briefe und Auszüge, und das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das John war, dass er sehr bewusst eigentlich versucht wurde, jegliches Persönliche, also wirklich so diese Zweisamkeit zwischen Tolkien und Edith, aus diesem kompletten Werk Tolkiens Briefe rauszulassen. Aber ich glaube, also ich hätte mir, also ja, wenn man ihn wirklich nur nüchtern betrachtet, also wenn man jetzt ohne diesen Podcast, ohne das, was man mit Eärendil und Co. noch zu tun hat, ohne Wissen, was sich in diesem Brief versteckt, überliest man ihn.
Ja.
Und ja, ist okay.
Ja.
Mal ein Einblick, wie ist Tolkiens Leben?
Mhm. Wie sieht so ein Tag in 1914 aus?
Frühstück, gehen wir mal von aus, weil es sagt, 29 fängt er mit der Arbeit an.
Ja.
Frühstück gibt's bis 9.
Weiß ich nicht, kann sein.
Also, so gefühlt, Frühstück gibt's bis 9. Dann habe ich bis 1 gearbeitet, dann musste ich irgendwie zum Militärdienst. Dann hatte ich noch eine Vorlesung. Welche wissen wir nicht. Und dann einfach nochmal zum Essay Club, wo halt eines meiner Gedichte vorgetragen wurde, nochmal mit Erb gesprochen. That's it. Also das ist, könnte aus einer Folge sein, wie du gesagt hast, ein Leben 1914.
Ja. Und deswegen ist mir dieser Podcast auch so wichtig und finde ich so schön, dass wir endlich dazu kommen, den zu machen, weil ich glaube schon, dass die Leute, die Briefe entweder nur ein paar kennen oder nur ein bisschen mal reingelesen haben oder mal so ein bisschen überflogen, ohne sich da viel Gedanken zu machen, sondern sich einfach darauf verlassen, wie bei anderen Schriftstücken, das ja üblich ist, dass man alles aus dem rausziehen kann, was man da vor sich hat. Das ist halt hier eben nicht so unbedingt der Fall. Die verdrehen, glaube ich, schon immer so ein bisschen die Augen, wenn ich immer wieder damit anfange mit, Leute, lest die Briefe, wenn ihr Tolkien kennenlernen wollt.
Aber das funktioniert ja nicht. Also wir sind ja jetzt gerade hier bei diesem Beispiel.
Genau, ja.
Bei diesem zweiten Brief funktioniert es nicht.
Du lernst ihn nicht wirklich kennen. Also du lernst nicht die vielleicht Aufregung, dieses Gedicht vorzutragen vor anderen Menschen. Ne? Du lernst nicht, wie sehr ihn vielleicht diese Drilleinheiten ankäsen.
Du
oder
lernst
so.
Ja noch nicht mal, wie wichtig ihr Renjel für ihn ist.
Ja, genau. Das ist auch, und auch der Part
der
mit...
Der arme C.
Der tut mir echt leid. Hab gefroren, oh Gott. Was für eine Horrorvorstellung.
Nee, Thor, nicht Gott.
Okay. Ja, da hast recht. Ich glaube halt, dass man eben... ohne Anleitung, wenn man es Anleitung nennen kann, aber so ohne Hintergrund vielleicht, diesen Brief halt wirklich, wie du sagst, einfach überliest. Vielleicht überliest man sogar noch das Eärendil, weil man es so gewohnt ist, von Tolkien irgendwelche Werksfiguren irgendwo gedroppt zu haben oder zu bekommen.
Ja.
Und ich glaube, dass das halt eben schon etwas ist, was man mit ein bisschen mehr Anleitung, Hintergrund, Recherche und Co. liest man das halt schon anders. Und ich hoffe, dass die Menschen, die sich dafür interessieren und diesen Podcast hören, vielleicht irgendwann selber mit den Augen rollen, wenn jemand sagt, naja, okay, sind halt Briefe. Dann denken die sich vielleicht ja auch wie ich so, es sind eben nicht nur Briefe, man kann da schon sehr viel rausziehen.
Genau, aber nochmal, das muss man braucht, um diese Briefe zu verstehen, muss man sich nicht nur Hintergrundwissen aneignen. Man braucht dieses Hintergrundwissen schon überhaupt. Ich meine, wir sitzen in einer Bibliothek. Es gibt relativ wenig große Fachliteratur, die hier nicht verfindbar ist. Also wir haben hier ja sogar...
Mikrofon.
Ja, ich weiß, aber ich wollte nur gucken, wie es heißt.
Ja.
Die kommentierte Edda-Ausgabe in 6 Bänden.
Ich glaube, es sind 7, aber es war kein Platz mehr. Also ist das 7. nach hinten gerutscht.
Toll, ist das 7. vielleicht das mit dem Index, was mir die ganze Suche erleichtert hätte?
Das weiß ich nicht. Das kann sein.
Ich habe mich schon gewundert, warum kein Index drin enthalten ist.
Aber ich hatte dir das doch neulich erst gesagt. Da meinte ich doch hier, weil doch Fall von Numenor, Untergang von Numenor. Sherlock und der neue Fall. Weil doch eben Untergang von Numenor eingezogen ist und da halt wirklich Platz gebraucht wurde. Okay, also es tut mir wahnsinnig leid, falls es so ist.
Gut, was ich nur sagen möchte, also wir haben hier halt echt viel, du musst halt auch einfach wissen, wonach du guckst. Und das hatte ich gerade nochmal nachgeschlagen, was wir mich unterschlagen haben.
Oh.
Es gibt nämlich eine Fußnote.
Stimmt.
Und diese Fußnote ist, genau, sind zwei Sätze, Zitat. Tolkien schreibt im September 1914 ein Gedicht mit dem Titel The Voyage of Eärendil, The Evening Star. Die erste Strophe wird zitiert in Biografie, Seite 87.
Mhm.
Also nichts, was wir jetzt nicht auch schon gesagt haben. Darum habe ich mal diesen gesamten Satz, diese zwei Sätze vorgelesen. So, ist okay. Eärendil, also er schreibt da ein Gedicht. Boah, gut, Biografie habe ich jetzt nicht.
Ja, dann weißt du auch nicht mehr, ne? Und Eärendil sagt dir vielleicht auch nichts.
Und darum finde ich diesen Brief so faszinierend, weil der kommt so komplett unscheinbar. Und ja, ich bin hier.
Was mich sehr wundert, ich weiß nicht, ob Carpenter da vielleicht keine Zeit hatte oder einfach keine Lust mehr, weil er eh irgendwie die Biografie ja schon rausgebracht hat. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, noch die Biografie irgendwie an den Mann zu bringen, wenn der einzige Verweis darauf halt in seinem anderen Werk.
Das sind übrigens nur 3 Sätze.
Echt? Der ganze Brief besteht nur aus 3 Sätzen? Also der Auszug?
Der Auszug. Ja. Der eine ist halt natürlich sehr, sehr lang, weil er dann irgendwie mit 3 Nebensätzen, ne? Komma dann.
Typisch Tolkien, ja.
Komma Vorlesung, Komma und dann... genau, dann diese geklammerte Fragezeichen, dann halt noch, es gibt einen Vortrag, Punkt, und dann las er von Eärendil vor, Punkt, das war's. Also es sind tatsächlich 3 Sätze,
krass,
aus dem dieser unbedeutend Schein ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch für alle, die jetzt sagen, 1-2 Briefe im Monat reicht mir nicht, ich will jetzt endlich mehr wissen, vielleicht auch wirklich ein guter Hinweis. Ich glaube, wir können jetzt schon behaupten, dass kein Brief und möge er noch so unscheinbar sein, ist überflüssig drin oder beinhaltet nicht irgendwo Informationen, die es vielleicht auf dem ersten Blick nicht zu geben. Also man kann es auch als Quizbuch sehen.
Ja.
Was ist an diesem Brief?
Oh, wie cool.
Tolkien Brief Nummer 2. Was ist an diesem Brief so wichtig? Ist es A, die Arbeitszeit, B, Erb, C, der Essay Club oder D, Earendil?
Es ist definitiv Erb. Oder Twerp, je nachdem.
Wenn ich mal ein Haustier habe, ich nenne es Twerp. Außer ich habe einen Hund, dann heißt er Huan.
Oh, ja, Hunde müssen Huan heißen. Ganz klarer Fall. Und wenn es noch einen Hund gibt, dann Rovarandom. Oder Rover.
Aber wir schwufen ab.
Wir schwufen komplett ab, genau. Also ich finde es sehr schön, dass das halt jetzt gleich am Anfang eben so ein Brief vorkommt, oder ein Briefauszug, der so unscheinbar daherkommt, wie du sagst, und man da aber eben so viel rausziehen kann. Mich wundert's, wie ich vorhin sagen wollte, schon echt ein bisschen, dass Carpenter da keine Einordnung macht. Bei vielen anderen Briefen schreibt er ja am Anfang so in Klammern ein paar Infos, um das irgendwie einsortieren zu können. Und hier tut das nicht. Das Einzige, was wir haben, ist die Fußnote, die uns auf sein anderes Buch verweist. Und das meine ich halt vorhin mit, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für ihn, oder hat er da eine Möglichkeit gesehen, sein Buch noch an den Mann zu bringen oder noch mehr an noch mehr Menschen, nicht nur Männern, ne? Aber ist klar, Redewendung. An die Leute zu bringen.
Und das Volk,
das ist ja gut. Und das Volk zu bringen, weil er eben ja da halt keine Einordnung gibt. Und ich finde es so krass, dass dieser Mensch, also Carpenter, dem ja bewusst ist, was dieser Earendil bedeutet, in welcher Form auch immer, ob das jetzt im angelsächsischen Gedicht ist oder in Tolkiens Gedicht oder in dieser Erwähnung, ne? Wurscht, dieser Typ ist wichtig, dass er da keine Einordnung dazu gibt. Und das Einzige, was ich mir erklären kann, ist entweder war es für ihn völlig selbsterklärend, oder ich meine, die Biography ist ja vor den Briefen erschienen, dachte er sich, haben eh alle gelesen. Und für die, die es nicht haben, denkt er sich, ja, dann lies halt danach, da habe ich ja schon alles dazu gesagt.
Oder es war halt einfach, dass er sich dachte, Mensch, irgendwann kommen da zwei Deppen, die besprechen das und die werden das dann schon aufklären. Zwar nur für den deutschen Raum, aber.
Grüße nach da oben, lieber Carpenter. Ja, hast du richtig gedacht. Ach, wie schön. Das finde ich eine schöne Vorstellung.
Ja, jetzt habe ich nur, was ich eigentlich sagen wollte, vergessen.
Oh.
Die das natürlich alles schon ins rechte Licht rücken und natürlich alles erklären. Und die natürlich jetzt noch besonders darauf achten, nichts, aber wirklich gar nichts als gegeben vorauszusetzen. Weshalb wir natürlich auch, wenn Frodo mal auftaucht, sagen, ne, Frodo, wisst ihr, reden hier bei den Frodo. Weil, was viele ja vielleicht auch nicht wissen, was man ja am Silmarillion sehr gut erkennen kann, Tolkien recycelt sehr gerne Namen. Ich glaube, Maria hatte mal einen Vortrag, was ob sie ihn gehalten oder nur vorbereitet hatte und dann durch eine Absage vom Ting nicht stattgefunden hatte. Aber ich glaube, sie hatte, es gibt den einen oder anderen Namen, da wird irgendwie so, keine Ahnung, mehrere Dutzend Mal recycelt für Unterschied. Es gibt auch Namen, die sind wahlweise ein Menschennamen, mal ein Baumnamen. Also auch, ne, das.
Earendil, ja, wäre auch ein cooler Baum.
Nee, ich komme gerade nicht drauf. Es war, glaube ich, einer der weißen Bäume, die dann, oder so ein Ableger, ist nicht meins. Deshalb, ich werde jetzt immer mehr drauf achten.
Das finde ich gut, weil dann kann uns das mit Morris nicht nochmal passieren. Aber dafür haben wir jetzt eine ganze Folge Nachtrag zwischen dem ersten und dem zweiten Brief. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir schon aufnehmen, aber ich glaube, so lange hattest du die Folge wahrscheinlich zu diesem kurzen Briefeauszug auch nicht vorgestellt, als du ihn das erste Mal gelesen hast.
Ich muss ganz viel schneiden, damit es ganz kurz wird.
Nein, hier wird nichts geschnitten.
Und dann würde ich sagen, werfen nochmal einen Blick
auf
den nächsten Brief, den ich dann vorbereiten werde. Habe ich mir sagen lassen müssen.
Ja, ich bin da schon sehr gespannt.
Und zwar geht's, und das ist uns, ist Annika auch vorhin das erste Mal aufgefallen, im Brief 3, der ist ein Jahr später minus ein Tag.
Ja.
Das heißt, er ist am 26. November 1915. Das heißt, wir überspringen im Prinzip das fast komplette Jahr 1915. Das ist wieder ein Auszug, aber diesmal mit Einordnung. Den Tolkien wieder an seiner Verlobte zum Zeitpunkt ja noch, ja, 16 haben sie erst geheiratet, schreibt und ist so von der Länge her eine Mischung aus dem ersten und dem dritten, erst und dem zweiten. Ich glaube, den zweiten vom ersten abgezogen bringt die Länge des dritten Briefes und damit haben wir jetzt noch ein bisschen Mathematik untergebracht.
Oh Gott, ja.
Und ich würde sagen.
Ich sehe auf jeden Fall schon zwei, drei Stichworte, wo ich jetzt schon weiß, das wird lustig. Okay,
Sehr schön. Ich bedanke mich, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Der Ofen geht jetzt auch so langsam aus.
Ja.
Er glüht noch gemütlich vor sich hin.
Schön war es, hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet da viele neue Einblicke in Tolkiens Schaffen und in seine Lebensgeschichte. Dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und schreibt doch vielleicht mal wieder einen Brief.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.